was wir glauben.
Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
Hallo Beate.
Hallo Jonas. Den nächsten Teil der Geschichte können wir eigentlich sehr kurz erzählen. Der Plot ist fast der gleiche, wie wir es schon ein paar Mal erzählt haben. Der König brüstet sich mit seiner Macht und lernt, den Gott Daniels als höchsten Gott und Herrscher über die Welt anzuerkennen. Nebukadnezar hat wieder einen Albtraum. Diesmal erzählt er ihn wenigstens und Daniel muss nicht wieder raten. Und diesmal ist der Traum eine Ankündigung für den König. Daniel erschrickt, als er die Bedeutung versteht. Der König muss ihn erst ermuntern, sie ihm zu verraten. Und das tut Daniel dann. Jetzt erschrickt auch der König. Daniel sagt ihm, du wirst eine lange Zeit wie ein Tier auf dem Feld leben, deine ganze Macht und dein Reich verlieren. Aber danach wirst du wieder König sein. Wenn du Gerechtigkeit tust und den Armen hilfst, so wird es dir lange gut gehen. Aber dann steht der König auf der Terrasse seines Palastes und bewundert seine Hauptstadt Babylon und sagt sich, das habe alles ich gemacht, zu meiner Herrlichkeit. Da kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, du sollst wie ein Tier leben, bis du erkennst, dass Gott Gewalt über alle Königreiche hat und sie dem gibt, dem er sie geben will. In dem Moment wird Nebukadnezar wahnsinnig und es geschieht genau so, wie Daniel gesagt hat. Aber nach einiger Zeit wird der Verstand von Nebukadnezar wieder klar und er lobt Gott. Da wird er wieder gesund und in sein Königreich eingesetzt.
Das ist genauso, wie du gesagt hast. Auf der einen Seite geht es darum, wer auf Gott vertraut, dem wird geholfen, aber wer sich von Gott abwendet, dem zeigt Gott seine Macht, indem ihm etwas Schlimmes geschieht. Aber wenn er sich Gott zuwendet, wird es ihm wieder gut gehen.
So lässt sich die Geschichte wirklich ganz kurz zusammenfassen. Aber so einfach ist es oft nicht. Im Danielbuch geht es um die Auseinandersetzung, wer wie viel Macht hat und wie sich die Königsherrschaft eines Menschen zu der Königsherrschaft Gottes über die Welt verhält. Und da sagt das Danielbuch ganz klar, Gottes Herrschaft ist größer. Für die Leute, die das Buch gelesen haben, wurde damit deutlich, der König Antiochus, der zu ihrer Zeit regiert, der hat nicht so viel Macht wie unser Gott. Und wenn er nicht aufpasst, dann werden ihm schlimme Dinge geschehen. Wie schlimm? Das erzählt das Buch Daniel damit, dass Nebukadnezar wahnsinnig wird. Und noch viel schlimmer ergeht es Belsatzar. Und jeweils ist Daniel derjenige, der erklärt, was gerade geschieht.
Das lässt sich auf heute wirklich nicht eins zu eins übertragen. Wir haben ja ein ganz anderes Bild von Gott. Als wir das Buch Jona erzählt haben, da haben wir darüber schon mal nachgedacht. Und bei den Gleichnissen, die Jesus in Lukas Evangelium erzählt. Wir glauben, dass Gott das Leben schützt und dass Gott die Menschen liebt. Wir entfernen uns von Gott, wenn wir Böses tun. Ich glaube, er bestraft einen dann nicht durch ein Unglück, wie es hier in der Geschichte erzählt wird. Aber wir müssen die Folgen von dem, was wir tun, tragen. Und die können eben durchaus auch negativ sein. Da finde ich das, was im Danielbuch erzählt wird, sehr einfach dargestellt.
Plakativ ist das. Da hast du recht. Und so geht es auch weiter. Die nächste Geschichte beschäftigt sich mit demselben Thema, aber mit einem neuen König. Jetzt ist Belsatzar an der Macht. Historisch ist er der Sohn Nabonids, des letzten babylonischen Königs. Zeitweise war Belsatzar der Regent, wenn sein Vater die Regierungsgeschäfte nicht führen konnte. Er ist der Enkel Nebukadnezars. Wir machen jetzt also einen gewaltigen Sprung in der Geschichte. Im Buch Daniel gilt Belsatzar aber als Sohn Nebukadnezars. Nabonid selbst wird überhaupt nicht genannt, obwohl die Geschichte vom Wahnsinn Nebukadnezars eher zu ihm passen würde, denn er war anscheinend eine Zeit lang krank. Und in dieser Zeit hat sein Sohn Belsatzar für ihn die Regierungsgeschäfte geführt. König war der aber nie, nur Kronprinz. Im Danielbuch ist er aber König. Und so lässt König Belsatzar ein großes Fest ausrichten. Er lädt seine 1000 Mächtigen ein. Und die Geschichte setzt gleich im ersten Satz ein deutliches Zeichen. Der König soff sich voll. Die Stimmung ist ausgelassen. Der König ruft seinen Diener. Lass die goldenen und silbernen Kelche bringen, die Krüge und Kannen, die mein Vater aus dem Tempel in Jerusalem mitgebracht hat, aus dem Haus Gottes, füll sie mit Wein. Und der König lässt seine Frauen und seine Nebenfrauen und seinen ganzen Hofstaat daraus trinken. Zum Trinken gehören Trinksprüche, ein Dank an die Götter, die den Leuten bei Hofe wichtig sind. Ihre goldenen und silbernen, die bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Statuen stehen im ganzen Land. Jedem von ihnen wird ein Becher zugedacht. Auf einmal formt sich eine Hand aus der Wand gegenüber vom König. Sie kommt heraus, streckt sich und bewegt sich und wendet sich zur Wand und schreibt mit dem Zeigefinger Buchstaben auf die Wand. Der König wird blass. Der Schreck fährt ihm so in die Glieder, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Seine Beine zittern so, dass die Knie aneinander schlagen. Was sollen diese Zeichen bedeuten? Wer kann mir sagen, was da steht? Ruft die Zauberer, die Wahrsager und die Zeichendeuter. Lasst alle aus ganz Babel kommen. Und wer von ihnen diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, den will ich mit Purpur kleiden und er soll eine goldene Kette um den Hals tragen und nach mir der Dritte im ganzen Königreich sein. Die Weisen des Königs werden hereingeführt, aber niemand kann die Schrift lesen oder verstehen, was sie sagt. Da wird der Schreck des Königs noch viel größer, er wird noch blasser, so weiß wie die Wand. Die Königinmutter, das ist die Mutter des Königs, hört davon und kommt herein in den Thronsaal. Der König soll ewig leben, du musst nicht so erschrecken, dass du blass wirst. Es gibt einen Mann in deinem Reich, der den Geist der heiligen Götter hat. Der hat schon deinem Vater Rat geben können, konnte die Träume deuten. Weise wie die Götter selbst ist er. Nebukadnezar, dein Vater, setzte ihn über alle Wahrsager und Zeichendeuter und Zauberer, weil er so klug war und dunkle Rätsel erraten konnte und Verschlungenes zu lösen. Das ist Daniel. Er heißt fast wie du, Belshazzar. Lass ihn rufen, er wird dir sagen, was das bedeutet. Da ließ der König Daniel holen. Bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hat herbringen lassen? Ich habe gehört, dass du den Geist der Götter hast und überaus klug bist. Ich habe alle diese Weisen und Zauberer rufen lassen, die du hier siehst, damit sie mir diese Schrift dort lesen sollen und mir sagen, was sie bedeutet. Aber sie können es nicht. Du aber kannst Verborgenes deuten und Verschlungenes lösen. Wenn du das lesen kannst und mir sagen kannst, was da steht, dann sollst du Purpur tragen und eine goldene Kette um den Hals und nach mir der Dritte im Reich Babylon sein. Daniel hört dem König zu. Ganz ruhig, antwortet er ihm. Behalte deine Geschenke und gib sie jemand anderem. Ich werde dir aber trotzdem sagen, was da steht und was das bedeutet. Dein Vater, der König Nebukadnezar, war ein großer König. Ihm hat Gott Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Alle Völker haben ihn gefürchtet. Er tötete, wen er wollte und ließ am Leben, wen er wollte. Er gab Macht und Amt, wem er wollte und demütigte, wen er wollte. Als er aber stolz und hochmütig wurde, da wurde er wahnsinnig. Er verlor alles, seinen Thron, seine Macht, sein Königreich und lebte bei den Tieren auf dem Feld, bis er erkannte, dass Gott allein die Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belshazzar, du hast daraus nichts gelernt, obwohl du das alles wusstest. Du hast dich gegen Gott, den Herrn des Himmels, erhoben. Du hast mit deinen Frauen, deinen Nebenfrauen, deinem ganzen Hofstaat aus den heiligen Gefäßen seines Tempels getrunken und dabei noch deine ganzen Götzen gelobt, die in deinem Reich stehen und die doch nicht sehen und hören können, weil sie aus Metall oder Stein oder Holz sind. Den Gott aber, der dich und deine Wege in der Hand hat, den hast du nicht verehrt. Und deshalb wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und was da steht, das heißt, Mene, Mene, Tekel, Upursin. Und das bedeutet Mene. Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, du bist gewogen und zu leicht. Peres, dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben. Belshazzar hält Wort. Er lässt Daniel einen Purpurmantel geben, wie ihn der König trägt, eine goldene Kette, und er ließ verkünden, dass er von nun an der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belshazzar, der König der Chaldäer, das sind die Babylonier, ermordet.
Also an sich derselbe Inhalt. Belshazzar ist ja sogar noch schlimmer als Nebukadnezar, denn er erkennt Gott nicht an.
Naja, also Belshazzar ist das Gegenbild zu Nebukadnezar. So geht es einem König, der sich eben nicht zu Gott bekehrt. Die Leute, die das damals gelesen haben, die wissen jetzt, was Antiochus angedroht wird. Wenn du weiter auf deinem gottlosen Weg bist und weiter den Tempel entweihst mit deinen Götzenbildern und falschen Opfern, dann wird es dir genauso gehen wie diesem Belshazzar. Aber Weil diese Geschichte ja in einer längst vergangenen Zeit spielt, kann niemand die Leute, die das erzählen, wegen Hochverrat anklagen. Sie erzählen ja nur eine Geschichte über einen König, der schon 400 Jahre früher geherrscht hat. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig.
Und Daniel? Daniel erfährt wieder Anerkennung. Er deutet die Botschaften, die Gott schickt und was Gott macht. Und eigentlich ist Daniel ja auch nochmal ein Gegenbild zu den beiden Königen. Er vertraut auf Gott und deshalb widerfährt ihm Gutes. Daniel ist also ein Vorbild. So sollen fromme Menschen leben.
Aber auch das finde ich ein bisschen zu einfach. Denn auch Menschen, die fromm sind und auf Gott bezogen leben, erleben Unglück, erleben Schwierigkeiten. Wie ich damit umgehe, hängt dann davon ab, was ich glaube. Sehe ich Gott als Ursache meines Unglücks oder glaube ich, dass er mir hilft, die Aufgabe, die ich habe, zu bewältigen? Wir haben ja schon mal vom Buch Hiob gesprochen. Da wird genau darüber nachgedacht. Und das liegt mir zumindest näher als diese plakative Vorstellung im Daniel-Buch.
Wie meinst du das?
Das lässt sich eigentlich gar nicht so kurz sagen. Das Hiob-Buch braucht dafür immerhin 42 Kapitel. Am Ende erkennt Hiob, dass Gott ganz anders ist, als er es sich vorgestellt hat. Und dass der Mensch nur ein kleiner Teil der ganzen Schöpfung ist und es neben und um ihn herum unglaublich viel anderes gibt, was wir Menschen zum Teil nicht einmal wissen oder verstehen. Wir können Gott gar nicht erkennen mit unseren menschlichen Sinnen. Aber ich glaube auch, dass wir in Jesus Gottes Liebe erkennen können.
Das erinnert mich an den Psalm 104. Das beschreibt das für mich ganz gut. Gott lässt sich nicht nur mit Liebe beschreiben. Er ist noch viel größer. Aber eigentlich wollten wir ja das Buch Daniel erzählen und jetzt reden wir über Hiob und Psalm.
Das sind eben alles Gedanken, die auch im Hintergrund vom Buch Daniel stehen und die uns helfen, dieses Buch zu verstehen. Mal sehen, ob das auch beim nächsten Mal so ist.
Bis dann.
Bis dann.